Außerirdische vor Gericht. Millionen von Dollar von Steuerzahlern und Privatpersonen werden in die Suche nach außerirdischer Intelligenz investiert. Doch was passiert eigentlich, wenn die tatsächlich etwas finden? Allein die juristischen Folgen wären welterschütternd. Das legt der Berliner Rechtsanwalt Klaus Stähle in dem Buch »Rechtsfragen beim Kontakt mit Extraterrestrischen« dar, das im Berliner Wissenschaftsverlag erschienen ist. Zwar erscheinen rechtliche Folgen belanglos angesichts der atemberaubenden Entdeckung, dass wir Menschen nicht die einzige Intelligenz im Universum sind, doch dabei übersehen wir, dass unser Alltag, unsere Gesellschaft, unsere Technologie, ja sogar unser eigenes Leben einer Unzahl gesetzlicher Bestimmungen unterworfen sind, die das Miteinander regeln. Die Anwesenheit einer überlegenen Intelligenz auf unserem Planeten würde mit Sicherheit klaffende Löcher in das über Jahrhunderte sorgsam gewebte weltweite Geflecht aus rechtlichen Bestimmungen reißen. Keiner der Schlauen hat daran gedacht, dass es noch Schlauere geben könnte. Das Buch von Rechtsanwalt Stähle setzt voraus, dass es sich um Außerirdische, also Reisende von fernen Planeten handelt. Doch die von ihm entdeckten Rechtslücken lassen sich genauso gut auf andere Erklärungen für das Phänomen übertragen. Seine Bilanz ist alarmierend. Wenn Außerirdische sich der Erde nähern, dann unterliegen sie unseren rechtlichen Bestimmungen, unserem Weltraumrecht, unserem Völkerrecht, unserem Strafrecht, erklärt Stähle. Doch nirgendwo gäbe es Rechtssätze, die Außerirdische überhaupt in den Fokus nehmen, so der Anwalt. Weder im Völkerrecht noch im internationalen Privatrecht noch im Weltraumrecht. Das erste Problem ist, meint Stähle, dass es auf unserem Planeten keine Instanz gibt, die in der Lage wäre, für die Menschheit als Ganzes zu sprechen, um mit den Fremden in Kontakt zu treten. Idealerweise wären dies die Vereinten Nationen, doch diese sind bereits jetzt überfordert, für geordnete Strukturen zu sorgen, denn die Vetomächte im UN-Sicherheitsrat haben die Macht, Entscheidungen zu blockieren. Der Jurist findet, dass tiefgreifende Reformen nötig wären, etwa den Sicherheitsrat in seiner jetzigen Form abzuschaffen und durch ein repräsentatives Weltparlament zu ersetzen. Doch ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer solchen Reform kann er nicht erkennen. Da auf diesem Planeten keine Institution gewappnet ist, im Namen der gesamten Menschheit mit den Fremden zu verhandeln, wird der Kontakt wohl ungeregelt verlaufen. Kommt es zu einem Informationsaustausch, so sagt Stähle, sprunghafte Veränderungen auf der Erde voraus. Die hochentwickelten Länder, die finanzstärksten Konzerne werden gigantische Entwicklungssprünge machen, während Länder mit schwacher Wirtschaft und nicht so guten Universitäten zurückfallen, meint der Anwalt. In den abgehängten Ländern wird sich Massenarbeitslosigkeit und Unzufriedenheit ausbreiten. In autoritären Staaten käme es aufgrund der Krise wohl zu Aufständen oder gar zu Krieg. Das könnte allenfalls mit einem internationalen Ausgleichsmechanismus geregelt werden, doch den gibt es nicht. Und so wie die Politik funktioniert, ist es schwer vorstellbar, dass sich die Weltgemeinschaft einigen könnte. Das würde in Chaos münden, erklärt Stähle. Selbst wenn die Menschheit eine oberste Instanz hätte, die für ihre Rechte gegenüber den Besuchern eintritt, wäre es fraglich, ob diese wirklich aktiv werden könnte. Denn die Vereinten Nationen verhandeln nur mit Völkerrechtssubjekten, also mit offiziellen Vertretern eines Staates. Doch wer sitzt da eigentlich in den UFOs? Es kann ja alles sein, Forschungsreisende, Touristen, Handelsreisende, gibt der Anwalt zu bedenken. Diese wären gar nicht befugt, mit den Vereinten Nationen zu sprechen. Ganz zu schweigen von der Möglichkeit, dass diese Wesen noch exotischer sein könnten, zum Beispiel autonom agierende Bioroboter oder gar keine Lebensformen, sondern Drohnen, die autonom mit einer künstlichen Intelligenz versehen ihren Job verrichten. Doch angenommen, die Stories über geborgene UFOs und aufgefundene Aliens stimmen. Welche Rechte hätten diese auf der Erde? Gelten Menschenrechte auch für Außerirdische? Rechtsanwalt Stähle findet, da dürfe es keinen Unterschied geben. Entscheidend dürfte das Bewusstsein, die Individualität, das biologische Moment sein, sagt er. Stelle man sie aber nicht mit den Menschen gleich, könnten sie de jure als Sache behandelt werden. Also so, wie die meisten Tiere auf unserem Planeten vor dem Gesetz als Sache gelten. Eine Landung auf der Erde dürfte man den Außerirdischen im Prinzip nicht verwehren, solange sie sich über internationalen Gewässern aufhalten oder in den Ozean eintauchen und auf dem Meeresgrund eine Basis errichten. All das wäre vom internationalen Gesetz gedeckt, solange sie dem Ufer nicht zu nahe kommen, wo nationales Recht gilt. Sollten sie jedoch über den Luftraum eines Staates fliegen, dürften nationale Behörden das UFO zur Landung zwingen und womöglich sogar behalten. Im Prinzip muss es irgendwann aber wieder herausgegeben werden, so der Anwalt. Das zur Erforschung einfach beschlagnahmen geht jedenfalls nicht. Unzweifelhaft verstoßen UFOs schon jetzt gegen eine ganze Reihe von irdischen Gesetzen. Die zahlreichen beinahe Zusammenstöße mit Flugzeugen stellen einen gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr dar. Desgleichen das Überfliegen von eingeschränktem Luftraum um Militärinstallationen herum oder erst recht das Beschießen von Atomwaffenlagern mit Lichtstrahlen, wie im Randlesham Forest. Das dürfte klar illegal sein. Der Abschuss eines Atomsprengkopfes an einer startenden Rakete könnte einen kriegerischen Akt darstellen. Und dem Verursacherprinzip zufolge müssten die Außerirdischen für Strahlenschäden durch UFOs haftbar gemacht werden und Schmerzensgeld bezahlen. Entführungen durch Aliens stellten Freiheitsberaubung dar und wären somit strafbar. Im Prinzip, so der Rechtsanwalt, müssten der jeweilige Staat oder die Vereinten Nationen von dem Völkerrechtssubjekt, was wir da vor uns haben, verlangen, dass so etwas sofort unterlassen wird. Doch dafür müsste man dieses Völkerrechtssubjektes, wenn es denn eines ist, überhaupt erst einmal habhaft werden. Der Roman »Per Anhalter durch die Galaxis« von Douglas Adams beginnt damit, dass UFOs am Himmel der Erde erscheinen und deren Sprengung verkünden, weil hier eine intergalaktische Expressroute errichtet werden soll. Die Pläne dafür hätten schon seit Jahrzehnten im nur 4 Lichtjahre entfernten Sternsystem Alpha Centauri ausgelegen, verkünden die Vogonen. Nun schreite man zur Tat, weil niemals ein Mensch Einspruch erhoben habe. So verrückt dieses Szenario auch ist, Rechtsanwalt Stähle zufolge sei nicht auszuschließen, dass Rechte über die Erde gelten, die von anderen gesetzt sind. Ob sich so ein intergalaktisches Recht überhaupt in Einklang mit irdischen Gesetzen bringen ließe, steht in den Sternen. Hier zeigt sich, wie vertrackt die Lage wirklich ist. Wir haben es mit einer uns völlig unbekannten, uns wohl überlegenen Intelligenz zu tun, die Sachen tun könnte, gegen die wir nichts unternehmen können. Was, wenn diese Spezies in der Lage ist, Raum und Zeit zu biegen oder in für uns unsichtbare Paralleldimensionen hinüberzuwechseln, wie es ihr beliebt? Darüber hat ja auch der Whistleblower David Grush spekuliert. Würden sich interdimensionale Wesen von einer Freiheitsstrafe abschrecken lassen, wenn sie ihre Gefängniszelle jederzeit durch ein Dimensionsportal verlassen könnten? Wenn die Zeit zur Disposition der Außerirdischen stehen würde, hätte das eine Vielzahl von Implikationen, sagt Stähle. Nicht nur das Strafrecht würde damit auf den Kopf gestellt, sondern die Abläufe, die die Erde gegeben hat, die politischen Konstellationen. Das ließe sich ja dann alles manipulieren. Und was wäre, wenn die Menschheit das Ergebnis eines genetischen Experiments der Außerirdischen ist? Wenn wir nur existierten, weil Außerirdische uns geschaffen und in ein Biotop gesetzt haben, dessen Parameter sie stabil halten, um den Ausgang ihres Experiments nicht zu gefährden? Wären wir dann de jure ihr Eigentum? Nein, versichert Anwalt Stähle. Wir sind eine Gesellschaft, die sich geformt hat, und selbst wenn wir von Außerirdischen abstammen würden, so sind wir doch biologische Wesen mit einer Identität und können uns auf unser Völkerrecht berufen, auch in Abwehr von deren Recht. Immerhin. Doch die Frage bleibt, Wenn diese nichtmenschliche Intelligenz uns derart weit voraus ist, dass sie in uns keinen gleichwertigen Verhandlungspartner sieht, was tun wir dann? Ein Huhn im Stall hat auch keine Verhandlungsmasse, wenn es weniger Eier legen oder mehr Futter bekommen will. Einen möglichen Ausweg sieht der Rechtsexperte in einer Idee, die aus Naturrechtsgedanken und dem Ansatz von Immanuel Kant zu Metaphysik, Moral und Kritik der reinen Vernunft abgeleitet wurde. Meta-Law. Das sind Regeln, die der österreichische Weltraumrechtler Ernst Fasan für den Kontakt mit außerirdischen Spezies erdacht hat und die auch für die Aliens akzeptabel sein müssten, da sie auf grundsätzlichen Bestrebungen von Lebewesen basieren. Energieverluste minimieren, Entropie vermeiden, Freiheit des Willens. Sollten diese megarechtlichen Grundsätze auch für Außerirdische akzeptabel sein, könnte auf dieser Basis ein Kontakt aufgebaut werden, glaubt Stähle. Allerdings sei es fraglich, ob die Menschheit dabei glaubwürdig wirke. Die Fremden könnten merken, dass es mit Moral und Ethik bei uns auf der Erde nicht so weit her ist und dass wir uns wahrscheinlich selbst nicht an das vereinbarte Meta-Law halten würden. Dann könne es mit der rechtlichen Grundlage Meta-Law und dem Vertrauen der IT in uns ein Problem geben, so der Anwalt. Könnte das vielleicht der Grund sein, warum es immer noch nicht zu einem für alle Welt sichtbaren Kontakt gekommen ist? Ganz ehrlich, wenn ich ein Alien wäre, der um die Erde kreist und Fernsehen schaut, würde ich so schnell wie möglich den Rückwärtsgang in meiner Raumschüssel einlegen und die Kurve kratzen.